Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Dirk-Oliver Heckmann einen schönen guten Abend. Ostern 2021, das wird ein Fest unter verschärften Pandemiebedingungen, wie schon das Osterfest vor einem Jahr. Eigentlich waren die Bundesländer, die mit vom Tourismus leben, in die Bund-Länder-Beratung gegangen mit der klaren Forderung, sogenannten kontaktarmen Tourismus im eigenen Apartment oder im eigenen Wohnwagen zumindest im eigenen Bundesland möglich zu machen. Doch davon war nach den rekordverdächtigen Verhandlungen in der Nacht keine Rede mehr, im Gegenteil. Der Lockdown wird bis Mitte April verlängert und über Ostern sogar verschärft. Von Reisen wird dringend abgeraten. Der Osterbesuch ist auf 5 Personen aus 2 Haushalten zu beschränken. Gründonnerstag und Ostersamstag werden zu Ruhetagen erklärt, in denen das wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben weitgehend stillstehen soll. Der Grund für die Entscheidung natürlich das exponentielle Wachstum der Infektionszahlen, die erfolgten Öffnungen bei Schulen und Kitas und die Ausbreitung der hochansteckenden und noch aggressiveren britischen Mutante. Wir berichten gleich auch über die Reaktionen, die die Beschlüsse ausgelöst haben, denn die fielen äußerst unterschiedlich aus. Und die Beschlüsse, sie werfen teils mehr Fragen auf, als sie beantworten. Außerdem, Israel wählt eine neue Knesset zum 4. Mal innerhalb von 2 Jahren und der Kölner Kardinal Wölki gesteht im Skandal um den Umgang mit sexualisierter Gewalt eigene Fehler ein, lehnt aber einen Rücktritt ab. Der Hintergrund gleich anschließend beschäftigt sich in der Reihe Geschichte aktuell mit der Aussetzung der Wehrpflicht vor 10 Jahren. Stundenlang also waren die Bund-Länder-Verhandlungen unterbrochen gestern in der Nacht. Lange Zeit schien unklar, ob es überhaupt noch zu einem Ergebnis kommen würde beim Streit um die Frage, wie die Corona-Pandemie eingedämmt werden kann. Am frühen Morgen dann traten Kanzlerin Merkel, Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller doch noch vor die Presse. Ergebnis: eine Fortsetzung des geltenden Lockdowns und eine teilweise Verschärfung. Ostern soll für eine Atempause genutzt werden. Gudula Geuter.
So unterschiedlich kann man die Vereinbarungen der Nacht sehen. So wie Niedersachsens Regierungschef Stefan Weil.
Ich bin sicher, vielleicht wird man später einmal sagen, das ist aber schon eine Sitzung, die auch wesentliche Grundlagen dafür gelegt hat, dass Deutschland am Ende des ersten Halbjahres mit der Pandemie dann auch fertig geworden ist.
Oder man sieht es so wie die Opposition, wie AfD-Chef Alexander Gauland, der Albert Einstein zitiert.
Immer mehr vom Gleichen und glauben, dass ein anderes Ergebnis rauskommt. Das hat irgendwie nichts mehr mit Vernunft zu tun.
Wie FDP-Chef Christian Lindner.
Der Beschluss von gestern Nacht ist ein aus unserer Sicht erschütterndes Dokument der Planlosigkeit.
Oder wie die Co-Fraktionsvorsitzenden von Linkspartei und Grünen, Amira Mohammed Ali und Katrin Göring-Eckardt.
Am Gründonnerstag haben jetzt die Geschäfte zu und der Gründonnerstag ist dieses Jahr der 1. April, der Monatserste. Das ist übrigens der Tag, an dem die Menschen, die von Sozialleistungen abhängig sind, zum Beispiel Hartz IV, an dem die ihre Lebensmittel einkaufen gehen, weil da nämlich das Geld auf dem Konto ist.
Es ist zu spät, es ist zu langsam, es ist zu zögerlich gehandelt worden. Und das Resultat haben wir jetzt. Jetzt gibt es keine andere Möglichkeit mehr, als erneut die Menschen in einen Lockdown zu schicken.
Sie alle fordern mehr Mitsprache des Bundestages und kritisieren das nächtlich tagende Gremium von Bund und Ländern. Das tat sich offenbar noch schwerer als sonst, angesichts der widerstreitenden Voraussetzungen, die der Niedersachse Weil so beschreibt.
Einerseits eine sich zuspitzende Infektionslage. Wir sehen deutlich, dass wir in der dritten Welle sind. Das andere ist, auch unübersehbar, eine ausgeprägte Corona-Müdigkeit. Und beides zusammen hat dann natürlich einen durchaus schwierigen Hintergrund für die Beratung ergeben.
Vor dem Hintergrund war erwartet worden, was auch herauskam. Die geltenden Einschränkungen werden bis zum 18. April verlängert. Überraschend ist dagegen eine Osterruhe, die laut dem Brandenburger Dietmar Woidke im Deutschlandfunk und laut der Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer, bedeutet,
dass die 2 Tage, also Gründonnerstag, der Donnerstag vor Ostern und der Ostersamstag zu Ruhetagen erklärt werden sollen und dass Tage sein sollen, wo das öffentliche Leben, auch das Berufsleben, möglichst weit runtergefahren wird.
Da gibt es Bereiche, da kann man nicht einfach mal einen Tag aussetzen, weil einfach Öfen runtergefahren werden müssen und. Dafür wird es natürlich Ausnahmen geben, aber insgesamt wird das wirklich ein richtig harter Lockdown in diesen 5 Tagen sein.
Was das für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Einzelnen heißt, beraten am Abend der Bund und die Länder, die sich hier einheitlich verhalten wollen. Das gilt, wie so oft, nicht für alle Bereiche. Berlin hat bereits eine längere Fortgeltung der Maßnahmen beschlossen. Auch Hamburg schert in Richtung einer strengeren Regel aus. Anders als in anderen Bundesländern, wo sich bis zu 5 Personen aus 2 Haushalten plus Kinder bis 14 Jahre treffen dürfen, gilt in der Hansestadt, wie Peter Tschentscher erläutert.
Wir wollen die strenge Kontaktbeschränkung, die wir haben, also diese Haushalt plus 1 Regelung, auch über die Osterfeiertage aufrechterhalten.
Regionale Verschärfungen sind ohnehin da gewollt, wo die 7-Tage-Inzidenz über 100 liegt. Kanzlerin Angela Merkel zählt in der Nacht Vorschläge auf.
Einmal das Tragen medizinischer Masken im privaten Bereich, wenn Mitfahrer in einem Auto sind, die nicht zum Hausstand gehören. Weitergehende Verpflichtungen zum Maskentragen, Ausgangsbeschränkungen und verschärfte Kontaktbeschränkungen.
Die Gemüter bewegt hatte in der Sitzung offenbar vor allem das Thema Reisen. Unter anderem die Küstenstaaten konnten sich nicht mit ihrem Plan durchsetzen, im eigenen Land Selbstversorgeangebote für die eigenen Bürger zu ermöglichen. Für Unmut hatte vor allem gesorgt, dass Reisen zum Beispiel nach Mallorca möglich sind. Im ZDF betonte der Finanzminister und Vizekanzler Olaf Scholz.
Wir haben mit den Fluggesellschaften vereinbart, dass sie sofort damit beginnen, alle Reiserückkehrer zu testen. Und wir werden das nur dann nicht nur für die jetzigen Urlaubsziele, sondern auch generell vorschreiben. Und nicht nur jetzt und die nächsten 2-3 Wochen, sondern auch für die ganze Zeit, die jetzt in der Pandemie vor uns liegt, sagen, wer nach Deutschland zurückreist, muss sich vorher testen lassen.
Er drang außerdem darauf, dass Arbeitgeber ihre Mitarbeiter vermehrt testen. Notfalls, so sieht es auch die Vereinbarung vor, solle an die Stelle der bisherigen Selbstverpflichtung eine bindende Verordnung treten.
Der Bericht war das von Gudula Geuter. Bund und Länder rufen die Kirchen auch dazu auf, zu Ostern keine Gottesdienste in Präsenz abzuhalten, sondern auf virtuelle Veranstaltungen zurückzugreifen. Die beiden großen christlichen Kirchen traf das nach eigenem Bekunden überraschend und das Ganze löst auch teilweise Unverständnis aus. Mehr dazu von Barbara Schneider.
In den Kirchengemeinden wie in Regensburg ist die Verunsicherung darüber, wie Ostern in diesem Jahr aussehen kann, groß. Der evangelische Pfarrer Klaus Weber.
Ich kann mit einem Wunsch eines Politikers schlecht umgehen. Wenn es eine klare Ansage gäbe, ihr dürft unter gewissen Voraussetzungen oder ihr dürft nicht, dann wäre mir das lieber. Weil ich befürchte, dass die Verantwortung nun nach unten durchdelegiert wird. Dass der bayerische Staat sagen wird, ja, die Kanzlerin wünscht sich das und wir wünschen uns auch, dass keine Gottesdienste stattfinden. Und dass die bayerische Landeskirche dann entsprechend sagt, ja, bitte entsprechen Sie dem Wunsch der Bundesregierung und der Staatsregierung. Und dass wir dann hier vor Ort letztlich in den Gemeinden entscheiden müssen, wie wir es Ostern halten.
Geht es nach dem Willen von Bund und Ländern, bleiben die Kirchen auch in diesem Jahr an Ostern leer. Und das hieße, keine Andacht zur Sterbestunde Jesu, keine Osternacht, kein festlicher Ostergottesdienst. Viel Unverständnis.
Also ich finde es nicht richtig. Ich bin als Risikopatient, aber ich fühle mich beim Einkaufen im Supermarkt wirklich unsicherer, wie wenn ich in die Kirche gehe.
Wenn alles geschlossen wird, dann muss die Kirche auch mitmachen.
Ostern gehe ich immer in die Kirche und auch Weihnachten und so. Aber jetzt kann man ja nicht, ne? Leider nicht.
Die Kirchen hat der Bund-Länder-Vorstoß kalt erwischt. Noch gestern war der bayerische Landesbischof und EKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strom fest davon überzeugt, Gemeindegottesdienste an Ostern in den Kirchen feiern zu können. Über das Ergebnis der Bund-Länder-Beratungen in Sachen Ostergottesdiensten zeigte er sich überrascht. Zumal die Kirchen in den letzten Monaten ihre Hygienekonzepte immer wieder nachjustiert haben. In allen Kirchen gelten strenge Abstandsregeln, Maskenpflicht und Obergrenzen für Gottesdienstbesucher. Gemeindegesang ist in den meisten Bistümern und Landeskirchen verboten. In Bayern müssen Gottesdienstbesucher sogar eine FFP2-Maske tragen.
Wir werden uns in den von der Bundeskanzlerin angekündigten Gesprächen zunächst genau erläutern lassen, warum die bewährten Hygieneschutzmaßnahmen, die alle Landeskirchen für ihre Gottesdienste haben, nun nicht mehr ausreichen sollen. Anschließend werden wir in unseren Gremien beraten, wie wir mit dieser Bitte umgehen.
Es deutet sich an. So leicht wollen sich die Kirchen dem politischen Kurs nicht fügen, anders als Ostern vor einem Jahr.
Nicht nur Betriebe sind dazu aufgerufen, über Ostern Ruhetage einzulegen und Kirchen keine Präsenzgottesdienste abzuhalten. Reiseverkehrsunternehmen sollen gewährleisten, dass Touristen vor ihrem Rückflug nach Deutschland auf Corona getestet werden. Aber auch hier gibt es offene Fragen. Wie Mallorca-Touristen darauf reagieren, dazu Oliver Neuroth.
Das Schmuddelwetter der letzten Tage hat sich verzogen. Auf Mallorca strahlt wieder die Sonne. 16 Grad an der Playa de Palma, perfektes Urlaubswetter. Doch die Nachrichten aus Deutschland trüben die Stimmung einiger Urlauber etwas.
Also die Regierung überholt sich ja immer selber. Wenn sie sagen, hier ist kein Risikogebiet, dann ist ja kein Risikogebiet mehr. So, jetzt macht man das zum Risikogebiet, obwohl es ja kein Risikogebiet ist. Also ich weiß manchmal nicht, was die Regierung von uns überhaupt will mittlerweile.
Ein paar tausend Touristen aus Deutschland sind in den vergangenen Tagen nach Mallorca im Glauben geflogen, ohne verpflichtenden Corona-Test zurückkehren zu können. Das ist jetzt nicht mehr so. Die meisten nehmen es gelassen.
Habe ich gar kein Problem mit, dass getestet wird. Ich wurde getestet, wie ich hergeflogen bin, mit dem PCR-Test. Und finde ich das auch in Ordnung, wenn wir wieder zurückkommen und da getestet werden.
Erstmal sind wir erleichtert, dass wir nicht in Quarantäne müssen. Das wäre ja noch jetzt die Krux gewesen, nachdem alle im guten Glauben, sie fahren in ein risikofreies Gebiet, auch ohne Probleme wieder nach Deutschland einreisen können. Mit der Testpflicht können wir persönlich gut leben.
Mehrere Fluggesellschaften wollen die Tests für ihre Passagiere vor Abflug zumindest an den Ostertagen organisieren. Von Lufthansa und Eurowings heißt es, man werde mit Testlabors zügig die nächsten Schritte planen und umgehend die Kunden informieren, sobald die Abläufe feststehen. TUI, Fly und Condor warten dagegen noch auf die genauen Vorgaben der Bundesregierung zu den Corona-Tests, welcher Typ es sein muss und wie die Fristen für die Entnahme der Proben geregelt sind. Wie es nach Ostern weitergeht, ist noch unklar, wer sich dann um die Rückkehrertests kümmern muss und wer für die Kosten aufkommt. Ebenfalls ist nicht bekannt, was mit Touristen passiert, die kurz vor Abflug positiv getestet werden.
Wir fliegen zum Beispiel jetzt am Freitag zurück, wissen aber überhaupt noch nicht, was jetzt Sache ist. Müssen wir uns um den Test selber kümmern? Kümmert die Fluggesellschaft sich darum? Und ab wann gilt das überhaupt? Also das sind alles Dinge, die wir jetzt in den nächsten Tagen sehr genau beobachten müssen und halt auch klären müssen für uns.
So geht es in den nächsten Tagen etlichen Urlaubern. Mallorca erwartet in diesem Jahr über Ostern rund 40.000 Gäste aus Deutschland.
Themenwechsel. Wenn schon die USA ein gespaltenes Land sind, dann trifft diese Aussage auf Israel erst recht zu. Dreimal wurde in den vergangenen 2 Jahren gewählt und eine klare, eindeutige Mehrheit wurde jedes Mal verfehlt. Jetzt machen die Israelis wieder einen neuen Versuch. Obwohl er wegen Korruptionsverdacht vor Gericht steht, rechnet sich Premier Benjamin Netanyahu gute Chancen aus, auch jetzt wieder das Rennen zu machen. Benjamin Hammer berichtet.
Am Vormittag gab Israels Staatspräsident Reuven Rivlin seine Stimme ab. Der Wahltag ist in Israel für viele ein Feiertag ohne Arbeit. Doch in Feierstimmung war Rivlin nicht. Dafür ist die politische Krise seines Landes zu groß. Es ist wahr, dass eine vierte Wahl innerhalb von 2 Jahren das Vertrauen der Bürger in den demokratischen Prozess verletzt. Aber es liegt nun in ihrer Hand, Bürger Israels Einfluss zu nehmen. Es gibt keinen anderen Weg. Bitte gehen Sie wählen für unsere Kinder, für unsere Enkelkinder, für die Folgegenerationen und ja, auch für uns. Viele Israelis teilen die Bedenken ihres Präsidenten. Gleichzeitig war die Stimmung heute ausgelassen. Israels Regierung hat die meisten Corona-Beschränkungen aufgehoben und begründet das mit der hohen Impfquote. Die Restaurants waren voll, die Einkaufszentren machten Rekordumsätze. Bei schwülem Wetter zog es viele Israelis an den Strand. Das schürte bei Spitzenkandidatinnen und Kandidaten die Furcht, dass ihre Anhänger den freien Wahltag zwar genießen, aber nicht wählen gehen. So klang das bei Premierminister Benjamin Netanyahu, der Likud-Partei angehört. Likudnikim, geht wählen. Wenn ihr nicht wählen geht und stattdessen am Strand, in den Restaurants oder Einkaufszentren bleibt, werdet ihr heute Nacht Yair Lapid zum Premierminister bekommen. Es gehört zu einer beliebten Taktik, am Wahltag den politischen Gegner stark zu machen, um die eigenen Anhängerinnen und Anhänger zu mobilisieren. Der frühere TV-Journalist Yair Lapid und dessen Partei Yesh Atid könnten laut Umfragen zweitstärkste Kraft werden, hinter dem Likud von Benjamin Netanyahu. Entweder wird Yesh Atid gewinnen, sagte Yair Lapid bei der Abgabe seiner Stimme, oder wir bekommen eine Regierung von Dunkelheit, Diskriminierung und Homophobie. Eine Regierung, die das Geld von jenen nimmt, die arbeiten, und es denen gibt, die nicht arbeiten. Eine klare Anspielung auf Israels ultraorthodoxe Bevölkerung. Deren Parteien sind enge Koalitionspartner von Benjamin Netanyahu und halten ihm die Treue, obwohl Netanyahu wegen Korruption angeklagt ist. Der Wahltag zeigte wieder einmal, wie groß der Bruch zwischen säkularen und ultraorthodoxen Israelis ist. Der rechtssäkulare Politiker Avigdor Lieberman: Das Wichtigste ist, dass die säkularen Bürger wählen gehen. Bei der letzten Wahl sind durch eine zu geringe Wahlbeteiligung allein in Tel Aviv 5 Mandate verloren gegangen. Die Ultraorthodoxen galoppieren in die Wahllokale. Und ihr? Der ultraorthodoxe Politiker Moshe Gavni wiederum schoss verbal gegen Lieberman. Mit seinem Unsinn und seinem Gerede ist es Lieberman gelungen, die ultraorthodoxen Juden zu den Wahllokalen zu bringen. Denn sie sehen, wie tief die Söhne Israels sinken können. Und Lieberman ist bis zur Unterwelt gesunken. Die gesellschaftliche Spaltung Israels, so viel steht fest, kann mit dieser Wahl nicht überwunden werden. Eine Spaltung zwischen säkular und religiös, aber auch zwischen Pro- und Anti-Netanyahu. Die Wahllokale schließen um 21 Uhr deutscher Zeit. Die Wahlbeteiligung ist bisher niedriger als bei der letzten Wahl.
Eigentlich steckt Europa ja mittendrin in der dritten Welle. Das Treffen der Außenminister der NATO in Brüssel, das findet trotzdem erstmals wieder als Präsenzveranstaltung statt. Erstmals mit dabei der neue amerikanische Außenminister Blinken. Die meisten europäischen Verbündeten, die hatten ja die Nach-Trump-Zeit herbeigesehnt. Das heißt aber nicht, dass die neue amerikanische Administration mit Kritik in der Sache zurückhaltend wäre. Das machte Blinken ziemlich schnell deutlich. Bettina Klein berichtet.
Die Besuche amerikanischer Minister bei der NATO waren auch zu Trump-Zeiten eher Momente des Aufatmens und der Versicherung, dass die USA weiter zur NATO stehen, verglichen mit dem, was aus dem Weißen Haus kam. Doch der Ton ist nun wirklich nochmal ein ganz anderer geworden, wenn Tony und Jens miteinander sprechen.
Secretary Blinken, Tony, once again, welcome to NATO. You are here not just among allies, but also among friends, and therefore so much welcome to NATO.
Secretary General Jens, thank you so much.
US-Außenminister Antony Blinken, ein Vertrauter für das Bündnis, und Jens Stoltenberg, der NATO-Generalsekretär, der die Allianz, gemessen am Ergebnis, einigermaßen geräuscharm und vergleichsweise störungsfrei durch die Trump-Jahre bugsiert hat.
I've come here to express the United States' steadfast commitment to that alliance.
Ein felsenfestes Bekenntnis zum Bündnis. Und während sich in der konkreten Politik mit Blick auf die NATO substanziell wenig verändert, es ist die Dialogbereitschaft der Vereinigten Staaten, die nun auffällt, vor allem derzeit beim Thema Afghanistan.
I'm here today in part to share some of our initial thinking with our NATO allies, but maybe even more important, I'm here to listen and consult, because that is what allies do.
Wir kommen vor allem, um zuzuhören und sich zu beraten, denn das machen Verbündete, sagte Antony Blinken mit einem indirekten, aber erkennbaren Fingerzeig auf die Vorgängerregierung in Washington. Entscheidungen werden bei diesem Treffen noch nicht fallen. Der Prüfprozess in den USA ist noch nicht abgeschlossen. Die Hoffnung ruht weiterhin auf den laufenden Friedensgesprächen. Gemeinsam rein, gemeinsam raus. Doch an einen Abzug zum 1. Mai ist kaum noch zu denken.
Unsere amerikanischen Partner haben heute sehr deutlich gemacht, dass die Biden-Administration ein großes Interesse daran hat, dass die transatlantische Partnerschaft funktioniert, vor allen Dingen in der NATO. Und dass das auch an einem Beispiel wie Afghanistan deutlich gemacht werden soll.
So Außenminister Maas nach der Arbeitssitzung im Brüsseler NATO-Hauptquartier.
Für uns ist das sehr wichtig mit Blick auf die deutschen Soldatinnen und Soldaten in Afghanistan. Die Amerikaner haben sehr deutlich gemacht, dass es mit ihnen keinen überstürzten Abzug aus Afghanistan gibt. Sie haben deutlich gemacht, dass sie ein großes Interesse daran haben, die nächsten Schritte sehr eng mit uns abzustimmen, vor allen Dingen mit Deutschland. Wir sind der zweitgrößte Truppensteller, wir sind der zweitgrößte Finanzier in Afghanistan.
Bei einem bilateralen Gespräch mit seinem US-Kollegen dürfte auch das Pipeline-Projekt Nord Stream 2 zur Sprache kommen. Das jedenfalls kündigte Antony Blinken auf Nachfrage am Morgen an.
I suspect that Nord Stream 2 will come up in the conversation. President Biden has been
Präsident Biden sei sehr klar gewesen, die Pipeline ist eine schlechte Idee für Europa, für die USA, aber auch für die Ukraine und andere Partner. Und sie widerspricht den eigenen Energiezielen der Europäischen Union.
It's in contradiction to the EU's own energy security goals. It has the potential to undermine the interests of Ukraine, Poland, a number of other close partners or allies. I'm sure I'll have an opportunity to reiterate that.
Nord Stream 2 ist für die NATO eigentlich nicht direkt ein Thema. Das Verhältnis zu Russland steht allerdings am Mittwoch auf dem Programm.
Sexualisierte Gewalt im Erzbistum Köln und ihre Folgen. Eine Anwaltskanzlei hatte im Auftrag des Erzbistums ja den Umgang mit Meldungen über Fälle aus den vergangenen Jahrzehnten unter die Lupe genommen und Dutzende von Pflichtverletzungen festgestellt, weil Informationen oftmals nicht nachgegangen und auch nicht nach oben gemeldet worden sind. Weil der Schutz der Kirche und der Täter offenbar einen höheren Stellenwert einnahmen als der Schutz der Opfer. Mehrere hochrangige Geistliche im oder aus dem Erzbistum sind daraufhin von ihren Aufgaben entbunden worden oder haben ihren Rücktritt angeboten. Kardinal Wölki stellte sich heute der Presse, sprach auch von eigenen Versäumnissen, lehnte einen eigenen Rückzug aber ab. Friederike Müllender.
Kardinal Rainer Maria Wölki räumte in der Pressekonferenz am Morgen systembedingte Vertuschung im Erzbistum Köln ein. Dies hätte so nie passieren dürfen, so Wölki. Eine Entschuldigung bei den Betroffenen gab es von ihm nicht. Auch einen Rücktritt schloss Wölki aus.
Denn die Probleme würden nach meinem Weggang bleiben. So ein Rücktritt wäre nur ein Symbol, das höchstens für eine kurze Zeit hält. Ich werde moralische Verantwortung sehr wohl annehmen und wahrnehmen.
Der Erzbischof räumte jedoch ein, dass er in Einzelfällen nicht alles getan habe, was er hätte tun können.
Ich weiß durch das Gutachten, dass ich hier pflichtgemäß und rechtssicher gehandelt habe. Aber es geht nicht nur darum, das Richtige zu tun, sondern alles Menschenmögliche zu tun. Und das habe ich nicht getan. Ich denke hier an einen Priester, der in den 90er Jahren schwersten Missbrauch an Kindern begangen hat. Wie gesagt, ich weiß, ich habe meine rechtliche Pflicht getan. Ich habe nicht gegen das Recht verstoßen. Aber ich frage, ob ich gerade mit Blick auf diesen besonderen Fall alles richtig gemacht habe, habe ich alles getan, was hilft. Alles, das beschäftigt mich und lässt mich zweifeln. Ich weiß, alles tun, was hilft, das ist meine Pflicht als Christ. Das ist hier aber auch ein beschämendes Beispiel für meine persönliche Unzulänglichkeit.
In Zukunft will das Kölner Erzbistum nun einiges ändern. Unter anderem soll die Führung der Personalakten digitalisiert werden, um sie vor Manipulation und Vernichtung besser schützen zu können. Und ein anonymes Hinweisgebersystem soll installiert werden, das es möglich machen soll, zusätzlich Missstände zu melden. Außerdem soll eine unabhängige Aufarbeitungskommission gebildet werden, erklärt Generalvikar Hofmann.
Der Beraterstab wird die Umsetzung der angekündigten Maßnahmen des Erzbistums überwachen und begleiten. Die Arbeitsergebnisse werden später in die Arbeit der unabhängigen Aufarbeitungskommission mit den vom Land und vom betroffenen Beirat benannten Mitgliedern einfließen.
Auch die Betroffenen sollen mehr in den Vordergrund rücken. Bislang habe es an Mitgefühl und Empathie für die Opfer gefehlt, so der Erzbischof. In diesem Zusammenhang kündigte er an, dass er mit jedem der über 300 in dem Gutachten aufgeführten Betroffenen ein persönliches Gespräch führen wolle, wenn die Betroffenen sich das wünschen. Das Kölner Erzbistum erweckt nun den Eindruck, die Fälle sexueller Gewalt aufklären zu wollen. Die Frage bleibt nur, warum erst jetzt?
In den Umfragen liegt die Bundes-SPD ja bekanntlich da nieder. Völlig gegen den Trend hat Malu Dreyer, die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, einen fulminanten Wahlsieg eingefahren bei der Landtagswahl vorletzten Sonntag. Ihre Ampelkoalition kann weitermachen. Allerdings haben sich die Machtverhältnisse mit erstarkten Grünen ein Stück weit verschoben. Heute haben die Koalitionsverhandlungen begonnen. Dazu Anke Petermann.
Inhalte zuerst, kündigt Ministerpräsidentin Malu Dreyer an. Die Differenzen zwischen Sozialdemokraten, Grünen und Liberalen und auch das Klein-Klein der Ressortzuschnitte will die SPD-Politikerin zunächst hintanstellen.
Es geht tatsächlich darum, dass wir gemeinsam den Mut aufbringen, groß zu denken und die Chancen für unser Land zu erkennen und zu nutzen.
Soziale Gerechtigkeit steht dabei im Fokus der SPD, deren Fraktion mit 39 Abgeordneten im Mainzer Landtag gleich stark bleibt. Es wird jetzt ein neues Ampelbündnis ausgehandelt. Darauf legt der Vorsitzende der erstarkten rheinland-pfälzischen Grünen Wert. Als Votum für den Klimaschutz interpretiert Josef Winkler die knapp 10% der Stimmen, die seine Partei zur drittstärksten Kraft im Landtag machen.
Die Wählerinnen und Wähler haben für ein deutlich höheres Tempo bei der Umsetzung zentraler Klimaschutzvorhaben gestimmt und wir fühlen uns diesem Auftrag auch verpflichtet. Wir werden die installierte Leistung bei Wind- und Solarenergie enorm ausbauen müssen. Die Energiewende muss noch stärker Fahrt aufnehmen. Unser Ziel muss eine zukunftsfeste, klimaneutrale Gesellschaft sein und der Pfad zum 1,5-Grad-Ziel.
Stärker soll die Erwärmung der Erde im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter nicht ansteigen. Deshalb wollen die Grünen auch auf einer Mobilitätswende beharren, hin zu mehr öffentlichem Nahverkehr und zum Fahrrad, weg vom Auto und Straßenneubau. Schwer verdaulich für die Liberalen, die mit 5,5% der Stimmen hinter den Erwartungen zurückblieben. Landeschef Volker Wissing lächelt die Frage weg. Die FDP habe sich schon immer für den Nahverkehr stark gemacht. Wissings bisheriges Wirtschafts-, Verkehrs- und Landwirtschaftsressort könnte Zuständigkeiten an die Grünen verlieren. Der Minister stellt klar, wirtschaftsnahe Akzente müssen auch im neuen Bündnis erkennbar sein, sonst macht die FDP nicht mit.
Ein Bündnis um jeden Preis, nur damit man miteinander regiert, das ist meine Sache jedenfalls nicht.
Für einen Linksruck will die FDP nicht zur Verfügung stehen, ebenso wenig als reine Mehrheitsbeschafferin für Rot-Grün.
Eine rot-grüne Regierung hat in Rheinland-Pfalz keine Mehrheit,
betont Wissing. Und so hängt es vermutlich auch vom Geschick und den Moderationsqualitäten von Malu Dreyer ab, ob am Ende ein Bündnis herauskommt, in dem alle Partner einen Mehrwert erkennen. Die Freien Wähler als neue sechste Kraft im Mainzer Landtag sollen jedenfalls nicht dazu herhalten, die FDP mit dem Hinweis auf möglichen Ersatz unter Druck zu setzen. Das versichert die Ministerpräsidentin von der SPD.
Wenn es knirscht, müssen wir die Fragen ausräumen. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir sie auch ausräumen werden. Das ist die Wunschkonstellation von uns allen eigentlich. Und deshalb wird uns ein erster Konflikt nicht auseinandertreiben, sondern es ist völlig klar, wir verhandeln in dieser Konstellation.
Und zwar einen Vertrag, der alle Vorhaben bis zum Ende der Legislaturperiode im Detail festklopft und damit Streit minimiert. Dieses Ziel jedenfalls soll das Althergebrachte an der neuen Mainzer Ampel sein.
Zehntausende Rohingya leben weiterhin in Flüchtlingslagern in Bangladesch, nachdem das Militär sie aus ihrer Heimat in Myanmar vertrieben hatte. Jetzt ist aus ungeklärter Ursache ein Feuer in einem solchen Lager ausgebrochen, nicht zum ersten Mal übrigens. 15 Menschen starben. Bernd Muschborowska.
Verkohlte Bäume und ausgebrannte Hütten, soweit das Auge reicht. Der Großbrand in einem Flüchtlingslager für Rohingya im Süden von Bangladesch hat tausende Baracken und Hütten zerstört, wie auf Filmmaterial der Nachrichtenagentur AP zu sehen war. Verzweifelte Menschen suchen in den Trümmern nach ihren Angehörigen. Shapuni, eine junge Mutter, sitzt erschöpft am Wegrand und vermisst ihren kleinen Jungen. Gestern, bevor das Feuer ausbrach, gingen meine Kinder in die Koranschule. Danach habe ich sie nicht mehr gesehen. Meine beiden Älteren habe ich inzwischen gefunden, aber mein jüngster Sohn ist verschwunden. Es war bereits der dritte Brand in einem der Rohingya-Flüchtlingslager in diesem Jahr, aber noch keiner sei so gewaltig gewesen, sagte der Leiter des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR in Bangladesch, Johannes van der Klauw.
What we have seen in this fire is something we've never seen before.
Es war schlimm, so etwas haben wir noch nie gesehen. Bislang wurden 15 Tote bestätigt, 560 Menschen sind verletzt und mehr als 400 werden noch vermisst. Mindestens 10.000 Hütten sind völlig zerstört worden. Das heißt, mindestens 45.000 Menschen haben kein Dach mehr über dem Kopf und wir müssen neue Unterkünfte für sie finden.
Are being displaced and for whom we seek now provisional shelter.
Das Feuer war gestern Nachmittag in einem Abschnitt des riesigen Flüchtlingslagers ausgebrochen und hatte sich schnell ausgebreitet. Bis spät in die Nacht hinein waren die Feuerwehren zusammen mit Soldaten, Polizisten und Mitarbeitern verschiedener Hilfsorganisationen im Einsatz. Das ganze Ausmaß der Schäden könne noch gar nicht abgeschätzt werden, so Thompson Peary, der Sprecher des UN-Welternährungsprogramms WFP, in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters. Doch seine Mitarbeiter vor Ort berichteten über schreckliche Szenen und Verzweiflung der betroffenen Menschen. Stellen Sie sich nur vor, wie das ist, wenn jemand erst vor 3-4 Jahren aus seiner Heimat fliehen musste und dabei alles verloren hat und jetzt zusehen muss, wie das bisschen, was er besitzt und sich aufgebaut hat, in Flammen aufgeht. Das Flüchtlingslager in Cox's Bazar gilt als eines der größten weltweit. Es beherbergt rund 850.000 Menschen. Insgesamt leben etwa 1 Million Rohingya aus dem benachbarten Myanmar in Bangladesch. Die meisten waren im Sommer 2017 vor Gewalt- und Menschenrechtsverletzungen der Streitkräfte von Myanmar aus ihrer Heimat geflohen.
Großbrand in einem Rohingya-Lager in Bangladesch. Der Bericht dazu war das von Bernd Muschborowska. Ich empfehle Ihnen noch unsere Kommentare ab 19.05 Uhr zum Ostern-Lockdown und zahlreichen offenen Fragen und zum Missbrauchsgutachten im Erzbistum Köln und Wölkis Auftritt heute. Am Mikrofon war Dirk-Oliver Heckmann. Danke fürs Zuhören und Ihnen einen schönen Abend.